Nee, ich brauche sie nicht. Ich bin trotzdem gut gestimmt, einigermaßen. Vielleicht können wir gerade mal die letzte Folie noch mal reinmachen. Da haben wir ja wieder große Dinge gesungen gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich kann nicht anders als zu singen. Ich kann nicht anders als von dir, Jesus, zu erzählen, als dich preisen mein ganzes Leben lang. Deckt sich das mit unserem Leben? Auf jeden Fall hat's was zu tun mit dem Predigttext für heute. Da geht's nämlich auch um das Reden von dem, was man mit Gott, mit Jesus erlebt hat. Ich habe mich total gefreut, als ich gesehen habe, was heute Predigttext ist, weil ich den mag, den Text, und weil ich denke, er passt super gut zu uns als Gemeinde, zu unserem Mission Statement, um das nachher vielleicht auch noch gehen wird. Es passt super zum Abschluss dieser Visitationswoche, denn das ist auch eine Abschlussgeschichte, die letzten Worte aus dem Matthäus-Evangelium, da die letzte Face-to-Face-Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern. Und nochmal, was passt. Heute, nachher in der Gemeindeversammlung geht's um Ziele. Hier geht's auch um ein Ziel. Um ein Ziel, das Jesus steckt für seine Jünger. Eine andere Art von Zielvereinbarung. Ich lese euch diesen Predigttext nochmal vor. Vielleicht hält's dann länger. Man vergisst ja so schnell. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ins Ende der Welt. Meine Frage an euch, wer hat schon mal eine Interpretation dieses Textes gehört? Mal bitte ein kleines Handzeichen. Okay. Das sind gar nicht so viel. Ich hatte gehofft, dass alle strecken. Dann könnte ich sagen, hurra, dann muss ich nicht alles sagen, was man sagen kann zu diesem Text, weil ihr wisst es ja schon. Ich habe, ich sage es ganz ehrlich, 2 Predigten geschrieben, habe da quasi so eine Spur gebahnt durch diesen Text. Die erste war zu lang, da habe ich eine zweite geschrieben. Heute Morgen habe ich die gelesen, die war auch zu lang. Jetzt habe ich keine, weil das zu lang wäre. Und jetzt nehme ich eine Abkürzung und hoffe, dass die nicht noch länger wird. Ich sag nur was zu 3 Worten, die in diesem Text eine große Rolle spielen. Das erste, die Taufe. Dieser Text hat in der Landeskirche ganz oft den Titel Taufauftrag. Er wird gebraucht, wenn getauft wird. Was ist das eigentlich mit der Taufe? Bis 312 nach Christus war die Taufe ein Bekenntnisakt einerseits, wo jemand gesagt hat, ich habe mich informiert, ich habe was mitbekommen vom Glauben, ich will getauft werden. Und andererseits dann ein symbolischer Zuspruch von der Gemeinde her, von dem, der tauft. Man tauft sich ja nicht selber, man wird getauft, man wird untergetaucht als symbolische Waschung. Und es wird einem zugesprochen, nichts trennt dich von Gott. Du gehörst jetzt zu Gott und nichts liegt zwischen euch. Und es war dann in diesen ersten 3 Jahrhunderten eine Entscheidung mit großen Folgen. Zum einen war es eine Veröffentlichung von einem ganz persönlichen inneren Geschehen. Ich will glauben, ich will mit diesem Gott gehen. Und zum zweiten war es gefährlich, denn die Christen waren eine Untergrundkirche, wurden verfolgt. Es war gefährlich, getauft zu werden. Und es war alles andere wie eine übliche Gewohnheit. Dann, 312, ließ sich ein Promi taufen. Er hieß Konstantin und war der Kaiser des Römischen Reiches. Und damit hat sich die Situation völlig verändert. 380 nach Christus wurde das Christentum einzig erlaubte Staatsreligion im Römischen Reich. Was bedeutet das für die Taufe? Die Taufe wird üblich. Es wird das Normale. Sie wird fast zum Schicksal. Man kommt nicht dran vorbei. Unausweichlich lassen sich alle taufen, die irgendwie dazugehören wollen. Christsein, Christentum, Pflichtprogramm, Pflichtveranstaltung. Am Anfang die Taufe und später dann das, was wir heute vielleicht auch noch erleben. Konfirmation, Gottesdienstbesuch, Rallyeunterricht, Trauung, Bestattung. Überall ist Kirche irgendwie da und irgendwo kommt in solchen Feierlichkeiten zum Ausdruck, wir sind Christen. Aber das Gewicht hat sich verlagert. In den ersten 3 Jahrhunderten war Glaube, glaube ich, viel, viel mehr was Inneres, das veröffentlicht wurde. Dann wurde es ganz stark definiert durch Äußerlichkeiten, zum Beispiel durch die Taufe. Wenn wir heute hören, irgendwo vielleicht in der Statistik, dass 32% der Weltbevölkerung, knapp 2 Milliarden Menschen Christen seien, dann hören wir, dass 32% der Weltbevölkerung getauft sind. Christsein wird über die Taufe definiert. Hat auch irgendwie Sinn, weil das ist ja eine objektive Größe. Das kann man messen. Alles andere, wie will man es messen, wenn man es denn messen müsste? Übrigens, diesen Begriff der Christen gibt's gar nicht in der Bibel. Da gibt's einen anderen Begriff, zu dem komme ich jetzt gleich, nämlich den Begriff der Jünger und der Nachfolger Jesu. Die Frage ist, ob alle, die als Christen getauft sind, sich auch als Jünger und Jüngerinnen Jesu verstehen oder verstehen wollen. Mein zweiter Punkt, Jünger. 11 Jünger versammeln sich mit Jesus, ihre letzte Begegnung. Wer sind diese Leute und was heißt es eigentlich, ein Jünger zu sein? Da gucke ich jetzt mal in mein Manuskript und lese ein Stückchen vor. Die Antwort darauf, wer ein Jünger ist, gibt uns wie so oft Wikipedia. Der Begriff Jünger von Jungiro Lehrling bezeichnet jemanden, der sich einer religiös prägenden Persönlichkeit zur Zeit ihres Wirkens und Lehrens anschließt. Bei der Leitfigur handelt es sich in der Regel um einen Religionsstifter oder Erneuerer. Ein Jünger ist ein Angehöriger, Gefolgsmann einer gemeinschaftlich folgenden Gruppe von Jüngern. Die Jünger im engsten Kreis bilden eine besondere Elite mit einem besonderen Anspruch und hervorgehobener Autorität in der religiösen Gemeinde um die Leitfigur und deren Lehren und Wirken. Sollen wir abstimmen? Passt's oder passt's nicht? Ganz vieles passt wirklich auf das, was uns die Bibel berichtet von Jesus und seinen Jüngern. Jesus war sowas wie ein jüdischer Rabbiner und er hat eine Gefolgschaft, Schüler, Jünger um sich gesammelt, Leute, die ständig mit ihm zusammen waren. Das war eigentlich nichts Besonderes. Das Besondere bei Jesus war, wer da mit ihm unterwegs war. Gute Rabbiner konnten sich die Leute aussuchen. Auch Jesus hat sich seine Leute ausgesucht. Aber das mit der besonderen Elite und mit besonderem Anspruch, das lässt sich nicht wirklich nachweisen bei den Jüngern Jesu. Letzte Woche hat uns der Ralf erzählt von Simon, von Johannes und Jakobus, die Jesus ausgesucht hat als seine Jünger. Das waren junge, hundsgewöhnliche Fischer. Dann gab es auch noch andere, zum Beispiel wirklich ausgewiesene Kirchenferne oder Kirchendistanzierte. Zum Beispiel der Matthäus, dem das Matthäusevangelium zugeschrieben wird. Von dem wird uns berichtet, dass er in Kapernaum ein Zolleinnehmer war. Also einer, der den jüdischen Glauben, seine Zugehörigkeit dazu hinter sich gelassen hat, um Geld und Karriere zu machen mit den Römern. Kein Rabbi hätte sich den rausgesucht. Jeder hätte einen Bogen um ihn gemacht. Jesus holt ihn sich. Dann lesen wir mehrfach in den Evangelien, dass Jesus im Ruf steht, in schlechter Gesellschaft unterwegs zu sein. Mit Gesindel, mit Verbrechern und mit Säufern. Und auch Frauen, merkwürdige Frauen, sollen in seinem Schlepptau gewesen sein. Also das mit der Elite stimmt irgendwie nicht bei Jesus und seinen Jüngern. Die Bibel berichtet uns auch relativ unzensiert von Fehlern, von Missverständnissen, von Zweifeln, von Ängsten, von Pleiten, Pech und Pannen bei den Jüngern Jesu. Diesen 11, sagen wir mal, Hinsen und Kunsen gibt Jesus diesen großen Auftrag, geht in alle Welt und macht Jünger in allen Völkern. Das ist ein Satz, der für uns, glaube ich, relativ gewöhnlich ist, wo wir uns nicht drüber wundern. Für jüdische Ohren ist es super merkwürdig. Nichtjuden, Leute aus anderen Völkern sollen eingeladen werden, Jünger zu sein eines Rabbis. Da wird man ja unrein. Das geht überhaupt nicht. Aber Jesus öffnet ganz weit seinen Begriff von Jünger, von wegen Elite. Menschen aus allen Völkern sind eingeladen. Und damit Menschen aus allen religiösen Hintergründen, aus allen Kulturen und Weltanschauungen und Milieus sind eingeladen, Jünger zu werden. Das Christentum ist von Anfang an nicht kulturell oder national oder sprachlich beschränkt. Das Christentum ist von Anfang an einladend. Die Türen stehen ganz weit offen, Jünger zu sein. Das Christentum ist von Anfang an missionarisch. Zu dem Wort kommen wir heute noch. Und deshalb ist die Kirche von Anfang an schon Multikulti und sie ist nie vollständig und sie ist hoffentlich niemals eine geschlossene Gesellschaft. Also Jünger sein, ohne Bewerbung, ohne Bestleistungen, ohne frommen Stammbaum und Eignungsprüfung. Ich bin willkommen, ihr seid willkommen, wir sind willkommen bei Jesus und dann hoffentlich auch in der Gemeinde. Wir als Gemeinde sind eine Gruppe derer, die so eine Jüngerschar sind, die Leute, die Glauben lernen wollen, eine Lerngruppe, eine geistliche Learning Community und du hast deinen Platz da drin. Herzlich willkommen. Was machen Jünger eigentlich so, wenn sie unterwegs sind? Ralf hat uns letzte Woche erzählt, dass es gar nicht so sehr drauf ankam, nur alles zu verstehen und auswendig zu lernen, so Kopfwissen sammeln über Gott und den Glauben, Katechismus auswendig lernen, sondern dass Glaube vor allem eine Vertrauensbeziehung ist. Und tatsächlich kann man sehen, dass die Jünger mit Jesus weit mehr erlebt haben, als nur Vorlesungen gehört zu haben. Die Rabbiner haben gesagt, ein Jünger muss vom Staub des Rabbis bedeckt sein. Stellt euch mal so einen staubigen Weg in Israel vor und vorne läuft der Meister, der Rabbi und hinten kommen dann die Staubwolken hoch und die anderen sind so nah an ihm dran, die Jünger, dass sie total verstaubt werden durch den. So ein Bild von dem, wie nah sich Jünger und Lehrer sein sollten. Ganz nah dran. Da kommt auch der andere anspruchsvolle Begriff für die Christen her, Nachfolger. Das war radikal, das war herausfordernd, das war anspruchsvoll. Und vielleicht sind diese Begriffe des Jüngerseins und der Nachfolge deswegen auch verschwunden aus unserem Sprachgebrauch. Das mit Christen ist schon ein bisschen unverbindlicher und offener formuliert. 1 bis 3 Jahre, man weiß es nicht genau, sind die 11 Jünger im Staub ihres Rabbis gegangen. Und das hat mit Sicherheit einiges in ihnen bewegt, verändert und später durch sie in der ganzen Welt. Jede Menge an Geschichten und Predigten haben sie von Jesus gehört. Sie haben ansatzweise verstanden, nicht vollständig, was Jesus sagen wollte. Dass Gottes Reich mitten unter die Menschen gekommen ist. Dass Gott Menschen, alle Menschen ohne Vorbedingungen liebt, wertschätzt, als seine Kinder sieht, dass er mit ihren Fehlern zurechtkommt, dass die Tür zu Gott ganz weit offen steht. Dass er ein Herz hat für die Mühseligen und Beladenen, die Randfiguren der Gesellschaft. Dass er will, dass sich Gerechtigkeit ausbreitet und alle Menschen in Würde einander begegnen und jeder in Würde leben kann. Theorie. Dazu ganz viel Praxis, eindrucksvolle, einprägsame Erlebnisse. wenn man da so auf dem Feld sitzt, dann sind Tausende von Leuten außen rum und es wird einen ganzen Tag lang gepredigt. Eindrucksvoll. Oder wenn man dabei ist, wie Jesus souverän mit den Gesetzeslehrern und Theologen seiner Zeit streitet über den richtigen Glauben. Oder wenn man Krankenheilungen miterlebt oder mitmacht bei der Speisung der 5000. Das vergisst man nicht. Klar, die Jünger haben dann auch den Schrecken von Karfreitag in den Knochen gehabt. Und mit dem Auferstehungserlebnis, mit der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, da wurde ihr ganzes Glaubensgebäude nochmal über den Haufen geworfen und ihr ganzes Weltbild verändert. Hat sich's gelohnt? War das ein guter Weg? Würden sie es ein zweites Mal machen? Jesus hat zwischendrin mal so in der Etappe mal eine Frage gestellt. Wie sieht's aus, Freunde? Wollt ihr noch meine Jünger sein? Wollt ihr noch mit mir mitgehen? Und Simon Petrus hat stellvertretend für die anderen geantwortet, was hier hoffentlich gleich erscheint. Ja. Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und wissen, du bist der Heilige Gottes. Ich glaube, das spürt man ganz viel in diesen Worten von es hat sich gelohnt. Es war irgendwie gut für uns. Irgendwie waren die Jünger berührt, beseelt, bereichert durch ihre Nähe zu diesem Jesus. Berührt von Gott, beseelt von seinem Geist, bereichert durch seine Liebe. Sie sind mit Jesus gegangen und in Jesus ist ihnen der heilige Gott begegnet. Sie haben heilige Momente erlebt. Manchmal war es richtig klasse. Manchmal war es ziemlich irritierend und es wurde korrigiert. Es war nicht immer leicht und lustig. Kann heute auch noch so gehen, dass Gott uns begegnet, dass es heilige Stunden gibt, wo es uns vielleicht eiskalt den Buckel runterläuft, wenn wir merken, dass Gott da ist, in unserer Welt hier, was tut. Wenn man merkt, er redet, ich bin angesprochen, Gott handelt an mir oder noch schlimmer, Gott will was von mir. Und dann ist die Frage, bin ich Jünger? Bin ich in so einer Vertrauensbeziehung? Gehe ich mit? Und vielleicht kann ich dann feststellen, es ist nicht immer leicht und lustig, aber im Ergebnis lohnt sich's. Mein Leben wird anders, wird verbessert, wird erfüllt, wird entfaltet durch das, was ich mit diesem Gott erlebe, durch seine Liebe und sein Reden, sein Handeln an mir. Ich glaube, wir als Gemeinde haben einen Auftrag, diesen Prozess der Jüngerschaft zu begleiten, mitzuhelfen, dass es zu diesen heiligen Momenten kommt, mitzuhelfen, dass es diese Veränderungsprozesse geben kann. Deswegen haben wir in unserem Mission Statement das aufgeschrieben, was ihr hoffentlich, ja, da steht's, kommt. Wir wollen Christen helfen, ihren Glauben ins Leben hinein zu vertiefen. Wir wünschen euch das, dass ihr das erleben dürft, was die ersten Jünger erlebt haben. Und dass ihr gerne mitgeht und vertrauen könnt. Und dass es euch gut tut. Aber das ist noch nicht die ganze Geschichte mit dem Jüngersein. Es ist keine so Heilanstalt oder so für mein kaputtes Menschsein, sondern die Jünger waren von Anfang an Mitarbeiter Jesu. Sie wurden beauftragt, sie haben was gemacht, sie mussten was machen. Sie sollten mitwirken bei dem, was Gott in dieser Welt tun soll. Und hier in diesem Missionsbefehl wird es nochmal zugespitzt ausgedrückt. Das habe ich das Wort auch gerade schon benutzt. Der Bibeltext, um den es heute geht, wird ganz oft auch als der Missionsbefehl überschrieben. Und spätestens bei diesem Begriff sträuben sich viele Nackenhaare und bestimmt auch hier. Ist denn das noch angesagt? Mission. Postmoderne Zeit heißt doch, jeder darf denken und glauben, was er will. Und wir wollen doch niemand was aufdrängen, so wie das früher vielleicht gemacht wurde. Und dann auch noch Befehl. Und dann auch noch hier diese Begrifflichkeit Jünger machen. Das klingt ja schon ziemlich manipulativ und übergriffig. Das kann es ja wohl nicht sein. Ist ja fast so schlimm wie das, was der Ralf letzte Woche gesagt hat. Menschen fischen. Wer will das schon? Was meint Jesus mit diesem Auftrag, mit dieser Sendung, mit diesen drei Sätzen? Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Ihr könnt vielleicht die nächste Folie machen, dann kommt es nämlich. Nochmal, klick, ja. Da steht's. Da oben steht jetzt unser ganzes Mission Statement von 3 und da steht explizit auch diese Dimension des zu den Menschen gehen, die noch nicht glauben und sie mit dem Glauben ansprechen. Genau das, was hier unten ausgedrückt ist in diesen drei Sätzen. Wir nehmen das als einen Auftrag ernst und umso klarer müssen wir jetzt auch fragen, um was geht's eigentlich? Ich glaube, Jesus sagt, geht, veröffentlicht euren Glauben, gebt weiter, was ihr selber empfangen habt von mir. Berichtet, bezeugt, was ihr gelernt, was ihr mit mir erlebt, was ihr von mir gehört habt. Lebt so, wie ihr es an mir gesehen habt. Imitiert mich, vertretet mich, multipliziert meine Liebe zu den Menschen in jeden Winkel der Erde hinein und schult die Menschen, die ihr erreicht, so wie ich euch geschult habe. Jesus will, dass es weitergeht. Jesus will, dass wir weitermachen, wo er aufgehört hat. Deshalb sendet Jesus am Ende seiner Erdenzeit die 11 Jünger aus. Und die Jünger, die haben es getan, haben vielleicht auch Nackenhaare sich aufgestellt, keine Ahnung, aber sie sind gegangen. Und die Welt, die westliche Welt, die damals bekannte Welt, hat sich ziemlich verändert dadurch. Man rechnet damit, dass um 310 nach Christus die Zahl der Christen bei 20 Millionen Menschen lag. Müsste man mal gucken, wie von 11 auf 20 Millionen, wie sich das dann so in der Wachstumsrate irgendwie pro Jahr rechnen ließ. Wie haben die das hingekriegt? Ganz ohne Übergriffigkeit, Arroganz und Gewalt. Keine Kreuzzüge, keine Hexenverbrennungen, keine Eroberungen Lateinamerikas, keine Zwangsmissionierungen, keine übergriffigen Taktiken und Tricks, wie wir sie heute ganz schnell mit dem Begriff Mission irgendwie ins Hirn kriegen. All das konnten diese 11 Leute nicht machen. All das hat Jesus nie gewollt und diese 11 haben es nicht getan. Was hatten sie? Sie hatten nur ihre Stimme und ihre Berichte. Und sie haben das getan, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie haben weitergegeben, was er ihnen gesagt hat. Und haben wie in so einem Schneeballsystem oder wie heißt es, virales Marketing, ne, quasi das multipliziert, das Christsein. Und das könnte auch das Ende vom Lied gewesen sein. Weil was ist das schon, wenn ein paar unglaubwürdige, einfache Leute daherkommen und was erzählen von einem Toten, der auferstanden sei und von Gott, der alle Menschen umarmen würde. Ist das wirklich glaubwürdig? Es hat funktioniert. Es hat deswegen funktioniert, weil dieser Auftrag, diese drei Sätze eingerahmt sind von einem Zuspruch, den Jesus dann auch eingelöst hat. Das ist sein Teil der Zielvereinbarung vielleicht. Er hat ihnen gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also keine Angst. Es kommt nicht nur auf euch an, und dass ihr alles perfekt hinkriegt? Nee. Und er hat ihnen gesagt, ich bin bei euch an jedem Tag bis ans Ende der Welt. Und das haben sie gespürt. Und das haben sie erlebt. Und wo sie sich getraut haben, zu sagen, ey, ich bin Christ. Und wo sie den Nachfragenstand gehalten haben, da haben sie erlebt, dass Jesus da war und dass Gottes Geist gewirkt hat und dass es ansteckend wurde, und das ganz ohne Zwang, Druck, Manipulation und Gewalt. Menschen plötzlich gesagt haben, interessiert mich auch. Will ich auch dazugehören. Dann haben die gesagt, dann kommen wir in den Taufunterricht, dann taufen wir und dann sind wir wieder am Anfang der Predigt. Wollen wir jetzt aber nicht nochmal hingehen. Ich möchte uns ermutigen, als Gemeinde eine Gemeinde zu sein, die hingeht. Wir leben am Ende von dieser konstantinischen Ära des Christentums. Die Leute sind nicht mehr schicksalshaft mit der Kirche verbunden. Christsein ist eine Wahl und viele entscheiden sich dagegen und gehen weg und kommen nicht mehr. Wir sind aufgefordert zu gehen. Nicht die müssen kommen, wir müssen gehen. Und das soll unsere Gemeinde auch ausmachen, dass wir nicht nur unter uns bleiben, sondern hingehen und dann erleben, was Gott tut. Amen. Ich habe zwischendrin was zitiert von Petrus. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Genau das hören wir jetzt nochmal.